nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Biopioniere. Wir sind heute zu Besuch beim Leibniz-Institut für Agrarlandschaftsforschung ZALF im Märkisch-Oderland. Unsere Biopionierin heute heißt Sonoko Bellingrath-Kimura. Sie ist Professorin für Landnutzungssysteme an der Humboldt-Uni zu Berlin und Leiterin des Programmbereichs Landnutzung und Governance am ZALF. Guten Morgen, Sonoko.
Ja, guten Morgen.
Schön, dass wir hier sein können. Ich möchte erstmal ganz persönlich einsteigen. Das beginnt mit deinem Namen. Ein doppelter Doppelname sozusagen. Sonoko Dorothea Bellingrath-Kimura. Wie kommt man zu so einem klangvollen Namen?
Ich komme halb aus Japan, halb aus Deutschland. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater Japaner. Und daher mein Name Dorothea von Geburt aus, Sonoko ein japanischer Name. Dann habe ich einen deutschen Mann kennengelernt und dann einen Doppelnamen angenommen. Von den Klang nach habe ich eben die Reihenfolge Bellingrath-Kimura genommen. klang mir besser als Kimura-Bellingrath. Und ja, daher habe ich jetzt eine Vierer-Namen-Kombination, wo ich den Bund durchmischen kann mit Sonoko, Dorothea und Bellingrath und Kimura.
Wunderbar, das hört sich nach einer interessanten Mischung an. Tatsächlich, du bist ja in Japan groß geworden und hast dort auch studiert, an der Hokkaido-Universität?
Genau, in Sapporo, das ist ganz Norden. Und ich bin in Nagoya aufgewachsen, das ist in Zentraljapan. Mir ist auch ein Stolz der Nagoyaner, die eben zentral sind und nicht Tokio. Dann habe ich dann in Sapporo studiert, das kennen wir wahrscheinlich von der Winterolympiade oder von den Skispringen.
Stimmt, ja.
Da habe ich 10 Jahre lang studiert. In den 10 Jahren habe ich ein Jahr in Göttingen, ein Austauschjahr gehabt, in Göttingen studiert. Dann hatte ich eine Arbeit in Tokio angenommen, das ist die Tokyo University of Agriculture and Technology. Da war ich auch wieder 10 Jahre und seit 5 Jahren bin ich jetzt in Deutschland.
Aber du bist von vornherein, das hört man ja auch an deinem guten Deutsch, zweisprachig aufgewachsen, denke ich, ne?
Genau, ich sage immer, meine Muttersprache ist Deutsch und meine Vatersprache ist dann Japanisch. Aber ich kann wahrscheinlich auch trotzdem besser Japanisch, weil es eben meine ganze Schulzeit geprägt hat. Und Deutsch habe ich nur im Privatunterricht von meiner Mutter gelernt und auch die Grammatik. Deshalb ist es auch ein bisschen, ja.
Yeah. Funktioniert hervorragend. Auf jeden Fall, Agrarforschung ist dein Feld, das ist auch eben das, was du studiert hast. Wie ist das in Japan, das zu studieren und wie bist du auf dieses Fach gekommen?
Agrar oder Landwirtschaft ist auch in Japan nicht der zentrale Betriebszweig oder Industrie, ist 1% von GDP, ähnlich wie in Deutschland. Aber ich habe mich eben für die Landwirtschaft mich interessiert, weil es eben eine Schnittstelle zwischen Natur und Mensch ist. Mhm. Und der Teil nicht im Vergleich zur Biologie, wo man über die Natur forscht, bei der Landwirtschaft oder Agrarwissenschaft man mit der Natur sie auch formen kann und aktiv gestalten kann. Das hat mich sehr interessiert und daher eben die Interesse dann auch, es zu studieren. Es gab einen langen Weg. Eigentlich davor wollte ich auch Tierarzt werden, hatte ich viele Tiere zu Hause gehabt, von Meerschweinchen bis Hühner. Und bei den Hühnern hat es dann angefangen, eben zur Produktion den Link zu finden, weil sie eben nicht nur Tiere waren, die lustig waren oder süß waren, sondern auch Eier gelegt haben. Und ich hatte dann täglich Eier und hatte sie in der ganzen Nachbarschaft verteilt. Daher der Drang, Interesse zum Tierarzt. Aber dann ist mir auch wieder klar geworden, dass Tierärzte nur mit kranken Tieren zu tun haben oder vorwiegend. Und eigentlich die Produktion, eben die Eier zu produzieren, dann eigentlich eine gesunde Nahrung zu garantieren, eben führt, dass man nicht krank wird. Dann aber nicht mehr die Tierwissenschaft, sondern eben die Grundnahrung, der Pflanzenbau, das Futter für die Tiere und Essen für die Menschen.
Das ist ein klarer Zusammenhang. und Kreislauf und auch letztlich beschreibt den Weg dann auch, den du gegangen bist. Natürlich, in Japan stellt man sich eine ganz andere Landschaft vor als in Deutschland, in den USA, gerade auch was die Agrarnutzung angeht. Ich hatte gelesen, du hast eigentlich auch international geschaut, wie Landnutzung funktioniert. Also sogar im tropischen Bereich, im borealen Bereich, das heißt da, wo man vielleicht gerade noch was anpflanzen kann in Bezug auf die Temperatur. Was sind da so deine Erfahrungen in der Art, wie Leute, wie Menschen solche Flächen bewirtschaften? Wo läuft es denn eigentlich gut, würdest du sagen, im Einklang mit der Natur?
Ja, das ist eigentlich gibt's überall die Probleme und auch unterschiedliche Probleme, aber die mehr oder weniger mit anderen Fokus ausgeprägt sind. Das heißt, es sind nicht in den Tropen oder in den Wäldern oder in Ackern oder Nassreisfeldern, es sind überall andere Probleme, aber die sind nicht, dass da komplett andere, zum Beispiel, wenn man Nährstoffkreisläufe nimmt, es sind nicht, dass irgendwo ein anderer Kreislauf stattfindet, sondern es ist anders ausgeprägt. Und daher ist dann eigentlich, wie man damit umgeht, erst hatte ich eben auch mit sehr viel Vorbehalt, bin ich in den Tropen gegangen oder nach Sibirien oder in natürlichen Ökosystemen, wo ich eigentlich als Agrarer weniger Bezug erstmal mir vorstellen konnte. Und danach habe ich gemerkt, dass es eigentlich die Ausprägung ist dann nur anders, aber die Problematik ist eigentlich dieselbe. Eigentlich, es ist der Nährstoffkreislauf zum Beispiel, er verbessert werden soll. Und so im Einklang, das ist so ein gutes Beispiel ist zum Beispiel in Brasilien die Agroforestry. Das war eben eine der was mir am interessantesten war, dass eben es waren zu Kakaoplantagen und zu Pfefferplantagen eigentlich Monokulturen vorerst, die dann eher als so successional Agroforestry aufgebaut worden sind. Das heißt, es wird erstmal klein angefangen mit annuellen Kulturen, das heißt, die nur ein Jahr wachsen und dazwischen sind ein paar kleine Bäumchen. Und nach 30 Jahren ist es ein Wald, wo Kakao als Produkte produziert werden. Und die langfristige Dynamik war da eigentlich eine der interessantesten Systeme.
Ja, hört sich spannend an. Da kommen wir ja sicherlich noch weiter drauf zu sprechen. Jetzt mal zu Deutschland und der Landwirtschaft hier. Hier wird ja im großen Stile eben industrielle Landwirtschaft gepflegt, die den Vorwurf, den berechtigten Vorwurf auch der Monokultur mit sich bringt. Und mit der Monokultur, dieser starken, intensiven Bewirtschaftung von Böden, sind auch große Probleme damit verbunden. Das ist ja sicher ein Feld, was dich stark beschäftigt. Zum Beispiel die Bodenqualität, die ja eigentlich immer mehr abnimmt, sagt man. Also der Boden verliert Humus Jahr um Jahr. Wie siehst du das von Forschungsseite her?
Da würde ich auch wieder ein bisschen differenzieren. Eben, es ist nicht nur der Boden, der eben die Qualität verliert. Man kann es eben pauschal so nicht sagen. Aber zum Beispiel Erosionsprobleme haben wir. Es ist eben auch nicht, dass wir die ganze Zeit im Jahr Probleme haben. Aber wenn wir in trockenen Situationen, jetzt sieht man ja auch wieder, der Klimawandel bringt längere Trockenphasen. Wenn man da Bodenbearbeitungen macht, dann gibt es eine Staubwolke. Und das zeigt eigentlich, dass da Erosion vorhanden ist. Und das sind dann eben die Nährstoffe, die in Wind verweht werden und vom Acker verloren gehen. Das sind eben die Nährstoffverluste, die im Bodenverlust so zu sehen sind. Ansonsten sind dann natürlich dann auch die Nitratprobleme im Grundwasser. Das ist ewig, seitdem ich studiert habe. Das heißt, vor 20 Jahren gibt es das Problem. Man weiß, die Nährstoffkreisläufe haben sich in der Zwischenzeit nicht geändert. Ja. Man weiß, was da geschieht und man kriegt es trotzdem nicht in den Griff. Das ist ein Riesenproblem, was die Landwirtschaft hat. Und was auch noch in den nächsten Jahren eigentlich zu bewältigen ist.
Das hängt ja auch vor allem mit der starken Düngung zusammen, sagt man. Ne? Also dieser Nitrateintrag.
Genau, Düngung und die Nutzungsintensität oder die Kopplung von Tierhaltung und Ackerland. Wenn man eben hohen Viehbesatz hat, dann fällt eben dann viel Nährstoffe an. Es wird eben auch Futter importiert in den Betrieb. das muss irgendwo hin. Dann, solange es ist ein, wirklich eine simple Kalkulation eigentlich, was man sehr gut eigentlich in den Griff kriegen könnte. Nur eben der ökonomische Druck ist eben größer und die Betriebe müssen so agieren, ja. Sonst können sie eben nicht ökonomisch überleben.
Ja. Ja, genau. Ich komme jetzt noch mal kurz zu diesem Thema Nährstoffgehalt des Bodens zurück, beziehungsweise Kohlenstoffgehalt des Bodens. Wenn der Boden viel Humus enthält, selber viel Kohlenstoff, dann kann er auch Kohlenstoff verstärkt speichern. Wenn der Humus abnimmt, ist diese Fähigkeit, dann wird zurückgebildet. Also hier der WWF Deutschland spricht zum Beispiel eben davon, dass aktuell im Jahr 10 Tonnen an fruchtbarem Boden pro Hektar Ackerland verloren gehen. Das hört sich ja doch schon ziemlich bedrohlich an, finde ich.
Ja, der Boden ist wirklich ein sehr interessantes Organ. Das ist, man denkt, wenn man einen Boden in der Hand hat, das Braune, was an den Fingern kleben bleibt, das ist der Boden, sondern das ist nicht der Boden, das ist ein Teil vom Boden. Der Boden ist dieser braune Teil und dann Wasser und Luft. Diese drei Komponenten sind wichtig. Und wenn der Boden eben sehr locker ist, viel Wasser und Boden, eben diese anderen Phasen auch vorhanden ist, dann kann er sich eben noch besser aufbauen. Und deshalb ist, wenn da organische Substanz, die können dann diese Körnchen dann zusammenhalten, damit es so eine dreidimensionale Struktur gibt. Und wenn das vorhanden ist, kann er dann auch mehr speichern. Der Boden hat aber dann eine natürliche Kapazität, wo man es nicht mehr speichern kann. Da gibt es eine natürliche Grenze, man kann nicht ewig speichern. Und wenn man aber die Bewirtschaftung wieder ändert, zum Beispiel nicht mehr pflügt oder die Bodenbearbeitung wechselt, die Fruchtfolge wechselt mit unterschiedlichen Früchten, die mehr Kohlenstoff in den Boden wieder reinbringen, dann kann man wieder steigern. Aber dann gibt es eine natürliche Kapazität und die muss man halten. Und das ist auch eine Haltung, dass man die Speicherung hält. Wenn es dann die Bewirtschaftung wieder ändert, dann kann es wieder in die Luft wieder freigegeben werden. Deshalb, das ist ein sehr dynamischer Prozess, der nicht gegeben ist, dass wenn einmal Kohlenstoff im Boden ist, der auch da bleibt.
Ja, das heißt, es ist eigentlich eine große Herausforderung für die Landwirtschaft, auch für den einzelnen Landwirt, Landwirtin, dieses Gleichgewicht auch zu halten. Ich meine, man möchte ja auch einen guten Ertrag haben, aber wenn der Boden zu stark bewirtschaftet wird, dann gibt er auch keine Nährstoffe mehr her. Dann, ja, genau, dann muss man sie halt künstlich zugeben und dann beginnt der Teufelskreislauf sehr wahrscheinlich.
Genau, der Boden muss eben diese drei Phasen haben, diese braune Phase, die hart ist, dann eben die Wasserphase und dann die Luft, die Komponenten. Und die drei Komponenten müssen eben im Boden vorhanden sein. Und um diese Struktur zu formen, braucht der Boden den organischen Substanz. Und wenn man den eben sehr hart bewirtschaftet, viel Boden Bearbeitungen durchführt, eben pflügt oder grubbert, dann man zerstört damit eigentlich auch diese Struktur. Auch wenn es dann eben gut für die Ackerfrucht ist, um Unkraut zu regulieren oder die Saat auszubringen und andere positive Eigenschaften hat.
Ja, vielleicht noch ein drittes Problem, bevor wir dann zu den Lösungen kommen, die du natürlich anstrebst mit deiner Forschung, ist das Thema Biodiversität. Das ist klar, Monokulturen, eine Pflanze bedeutet natürlich, das ist für nur wenige Tiere überhaupt attraktiv. Also in Deutschland, jetzt sagt der Artenschutzbericht, ein Drittel aller Tier- und Pflanzenarten sind zurzeit gefährdet. Und die Landwirtschaft spielt dabei doch leider eine erhebliche negative Rolle auch. Wie betrachtet ihr das von eurer Forschungsseite her?
Genau, das ist momentan so wie das Nitratproblem ein großes Problem der Landwirtschaft, auch sehr negativ, obwohl es eigentlich positiv, die landwirtschaftliche Nutzung eigentlich positiven Effekt auf die Biodiversität hat. Wenn zum Beispiel alles Wald wäre hier, wie ursprünglich eigentlich vorhanden, dann wäre die Biodiversität weniger, weil man eben weniger Arten hat, die auf dem freien Land, auf freier Fläche leben. Und die meisten Arten, die jetzt eben verschwinden, sind eben diese Arten, die in eben Ackerkulturen oder Grünlandflächen geeignete Arten sind, auch Vögel, Insekten, Amphibien und sonstige Kleintiere. dass dann eben, wenn diese Nutzung intensiviert wird, dann eben verschwinden. Wenn es aber extensiv ist, dann, die brauchen die Landwirtschaft.
Ja.
Das heißt, wenn man eben alles zu natürlichen Sukzession zurückgibt, dann verliert man auch wieder Arten. Deshalb, da muss die Nutzung da sein. Und da sehe ich eigentlich die Landwirtschaft als positiven Landnutzer ursprünglich, der eigentlich die Biodiversität erhält.
Also du siehst in der Landwirtschaft eine Chance und du arbeitest natürlich an den geeigneten Mitteln. Und dein großes Stichwort ist ja die Digitalität. Also wie kann digitales Wissen, was bedeutet das, das zusammenzubringen mit dieser ganz traditionellen Form der Arbeit der Landwirtschaft?
Die Landwirtschaft muss natürlich Nahrungsmittel produzieren, das ist die primäre Ziel der Landnutzung. Dann aber muss sie eben Nitratauswaschung verhindern, Bodenfruchtbarkeit erhöhen, Biodiversität erhöhen und oder erhalten und Kohlenstoff im Boden speichern. Es gibt ganz viele verschiedene Ziele, die zum Teil sich widersprechen.
Ja.
Und die Anforderungen, die müssen in einem Landfläche dann realisiert werden, die aber zum Beispiel zu verschiedenen Zwecken am besten nutzbar ist. Zum Beispiel mehr zur Kohlenstoffsequestrierung oder zu mehr zur Produktion oder mehr zur Biodiversität. Und um diese primäre Ziele für die Landnutzung besser auszuarbeiten zu können, sind ganz viele unterschiedliche Informationen vom Boden, Klima, Landnutzung, Nährstoffkreisläufe notwendig, die man so alleine nicht überblickt. Und diese Verknüpfung sehen wir eigentlich in der Digitalisierung, dass wir dann diese Informationen zusammenführen und dann diese unterschiedlichen Ziele, die die Landnutzung bieten kann, am besten zu harmonisieren. Das heißt, eine Fläche, die jetzt in einer quasi Monokultur bewirtschaftet wird, könnte unterteilt werden in verschiedene Zwecke. Ein Teil eben mehr zur Biodiversität, ein Teil mehr zur Produktion, ein Teil, wo es sehr leicht zur Auswaschung kommt, dann zur Auswaschungsschutz. Eben der Boden kann die Wasserinhaltsstoffe auch puffern, das heißt auch das Wasser säubern. Und daher kann man eigentlich auch die unterschiedliche Funktion des Bodens besser benutzen und auch unterteilen, was da eigentlich in der Fläche vorwiegend notwendig ist.
Wie geht ihr dann dabei vor? Ich denke, man muss Daten erfassen, um sie digital zu verarbeiten, muss auf dem Feld, müssen Daten erhoben werden. Welche Daten interessieren euch und wie macht ihr das?
Ja, sind in unterschiedlichen räumlichen Skalen unterschiedliche Methoden notwendig. Wir gehen zum Beispiel auf den Schlag, das heißt auf einer landwirtschaftlichen Fläche untersuchen wir die Bodenfeuchte, Bodennährstoffgehalte, wie die Pflanze wächst, wie groß sie wird. Das heißt, das Indikatoren zu der Bodenfruchtbarkeit. Dann auch in größeren Skalen dann die Bodenkarten benutzen wir, auch Klimadaten oder Wetterkarten, Hangneigungen, historische Nutzung dieser Fläche. Und davon designen wir das Feld in unterschiedliche Patches oder unterschiedliche Charaktere ein. Und diese Charaktere untersuchen wir, für welche Fruchtfolgen, Nutzungstypen es am besten geeignet ist. Und dann führen wir Versuche durch, ob diese Analysen wirklich stimmen, wie sie verbessert werden können, wie sie in der Realität aussehen. Und daraus entwickeln wir Anbausysteme, die für den Platz, diesen Spot, den Typ der Bodenhangneigung am besten passt.
Das heißt, es ist enorm standortspezifisch, was ihr macht.
Genau. Ne?
Fläche ist nicht gleich Fläche, sondern ihr guckt euch eine Fläche an, vielleicht ist da auch ein Hang mit dabei und das, all das kann eigentlich genutzt werden, wenn man es dann entsprechend unterteilt und unterschiedlich bewirtschaftet werden und mit unterschiedlichen Funktionen versehen werden.
Genau.
So verstehe ich das.
Genau, genau. Sehr standortspezifisch und auch fast dann auch in Zukunft auf punktgenau soll es werden. Momentan ist es auch eher noch theoretisch, weil die technischen Möglichkeiten in der Praxis eben noch nicht gegeben sind. Die Maschinen sind sehr groß, zum Beispiel 36 Meter in einem Arbeitsgang. Das heißt, ein Patch ist, auch wenn die Standortheterogenität noch kleiner ist, kann man sie in dieser Form nicht bewerkstelligen. Wir gehen aber auch davon aus, dass wenn diese Notwendigkeit da ist, man auch kleinere Maschinen auch mit Robotik autonom entwickeln kann, die dann auch kostengünstig und sehr präzise in der Zukunft arbeiten können. Deshalb, auch wenn jetzt in der Realität es nicht möglich ist, versuchen wir das zukunftsorientiert zu denken, wie soll es im Idealfall aussehen und danach die technischen Lösungen dann auch zu entwickeln.
Das heißt, der Landwirt in der Zukunft braucht auf jeden Fall eine eigene IT-Abteilung, um die ganzen Daten zu verarbeiten. Und es ist interessant, dass im Grunde genommen die Maschinen, die großen landwirtschaftlichen Maschinen, die wir haben, ja eigentlich die Monokultur erst so richtig möglich gemacht haben. Und jetzt wiederum, du hast auch von Robotik gesprochen, könnten intelligente Maschinen uns helfen, eben die Monokultur wieder in eine diverse, fruchtbare Kultur zurückzuführen. Ist das richtig?
Genau, so sehen wir das auch, weil die Technologie wird ja entwickelt anhand von Zielen, die wir uns setzen. Und dass die Maschinen größer geworden sind, war eben das Ziel, weil es eben so kostengünstiger war, dass man dann nicht zweimal hin und her fahren muss, sondern es mit einem Durchgang bewältigen kann. Das war eben der ökonomische Ziel, Ertragsmaximierung. Aber wenn man andere Ziele setzt, Erhöhung von Biodiversität, halt vom Boden, Fruchtbarkeit, Verringerung von Nitratauswaschungen, dann sind es eben andere Ziele, an denen wir auch andere Technologien entwickeln können. Und deshalb gehen wir davon aus, dass es eben, wenn die Notwendigkeit da ist, es auch bewiesen ist, dass es eben nützlich ist, es natürlich danach auch ökonomisch sinnvoll ist, dass der Landwirt muss ökonomisch arbeiten können. Und daher eben, da muss eigentlich auch die ganze Politik sich daran anpassen, was eigentlich dann gewollt ist.
Ja, wenn man sich so einen Flug über ein Land in Europa, eben Deutschland oder so, mit dem Flugzeug vorstellt und man ist so im Landeanflug, dann guckt man auf die Landschaft und sieht eben schon viele Flächen, die sich wie ein Flickenteppich über die Landschaft verbreiten, und das ist sozusagen unsere landwirtschaftlichen Flächen, so sieht unsere Landschaft aus. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, in Zukunft würde das so kleinteilig, Standort, punktgenau bearbeitet werden, dann wäre es ja noch kleinteiliger, dann wären es ja ganz viele kleine Squares, die man da sehen würde.
Ja, so könnte es auch aussehen, aber es könnte auch aussehen, dass es, wenn es zum Beispiel eine flache Fläche ist, die zur Produktion wirklich gut geeignet ist, dass es da wirklich eigentlich so aussieht wie heutzutage oder vielleicht sogar noch größer. Wichtig ist eben dabei, dass man eben zum Beispiel bei Biodiversität ist es eben ein Knackpunkt, dass bei solchen großen Flächen dann auf einmal die Vegetation sich ändert, wenn man die aberntet. Dann ist plötzlich nichts mehr da. Ja. Und dann ist natürlich nichts mehr auch für die Insekten und Kleintiere vorhanden. Und die müssen irgendwo sich verstecken können, irgendwo wieder Nahrung finden. Dass man bei solchen Flächen dann eben auch Ausweichflächen abbildet, mit einkalkuliert, die zum Beispiel eine halbe Woche später geerntet werden oder einen Randstreifen gibt oder einen Korridor gibt oder so. Das ist dann dabei das Wichtige und nicht diese Kleinteiligkeit per se, sondern eben eine zweckgebundene Planung. Deshalb ist dann auch, kann auch trotzdem noch in der Zukunft so diese großen 36 Meter langen Maschinen auch eingesetzt werden. Dafür vielleicht daneben zwei kleine Roboter, die einen Streifen mitbewirtschaften. So sehen wir das eher als auch als Diversifizierung der Größe an, dass es nicht nur alles klein wird, sondern eben diverser wird.
Ja, es stimmt natürlich. Sonst wäre es sehr wahrscheinlich auch schwer, überhaupt den Ertrag, den Früchteertrag einzufahren, den man tatsächlich auch braucht, um die Bevölkerung zu ernähren. Denn das ist eigentlich auch die sehr große Anforderung an die Landwirtschaft, dass bei der wachsenden Weltbevölkerung dennoch alle ernährt werden können, ne? Nahrungssicherheit gewährleistet ist. Wie ist es denn gerade im Moment? An welchem Punkt stehst du da jetzt genau mit deiner Arbeit? Hast du gerade irgendwas Spannendes herausgefunden zu verkünden, wo du dich freust oder Hoffnung hast, dass du noch weiter Erkenntnisse gewinnst?
Ja, wir sind gerade dabei, diese Ideen in Realität zu setzen. Wir haben verschiedene Feldversuche, zum Beispiel einen Agroforestry-Versuch, wo wir dann Bäume in die Landschaft setzen und dazwischen Ackerkulturen bewirtschaften und sehen, was für einen Einfluss hat es, welche Baumtypen passen dazu, was für einen positiven, negativen Einfluss haben die auf den Ertrag. Dann haben wir auch unterschiedliche Schläge, die wir eben in diesen Kleinskaligkeit, Diversifizierung integriert haben, wo wir dann so konturenhaft Landnutzungen ändern, aber auch kleine Patches in die Landschaft setzen, um zu gucken, wie sind die kleinteilige Nutzung, was für einen Einfluss haben die Nachbarkulturen auf so ein kleines Fenster, wie ist der Ertrag, kann er sich verbessern, wenn man unterschiedliche Nutzungen, Fruchtfolgen dort anstatt einer Monokultur durchführt, wie kann man sie verbessern, was für einen Einfluss haben die auf den Nährstoffkreislauf, wie wird die Biodiversität erhöht. Solche Versuche sind wir gerade dabei, von diesem Jahr durchzuführen.
Ja, das hört sich sehr vielversprechend an. Was würdest du denn gerne mal erreichen mit deiner Arbeit? Was wäre dein Wunschziel, was du als Forscherin sozusagen der Gesellschaft geben kannst?
Ja, es ist die Methodik herauszuarbeiten, wie man diese Balance zwischen unterschiedlichen Zielen realisieren kann. Momentan sind sie eben in Konflikt, eben Nitratauswaschung, da sind die Landwirte schuld, Biodiversitätsschwund, die sind auch die intensive Landwirtschaft schuld, so ist eben, oder die Produktion, es ist zu viel oder zu wenig, es ist dann immer so ein Konflikt vorhanden. Aber es sollte eigentlich kein Konflikt sein, es sind die unterschiedlichen Anforderungen, die die Landwirtschaft eigentlich auch bieten kann, und diese unterschiedlichen Ziele, die sich auch zum Teil widersprechen, zu harmonisieren. Mhm. Wenn ich das eine Methode aufzeichnen kann, wie man sowas planen kann, wie ein Landwirt eine Methodik hat, wie er sein Feld noch besser nutzen kann, das wäre für mich ein Ziel der Forschung.
Ja, sehr gut. Wie steht denn eigentlich der Bio-Landbau, weil die Städter kaufen ja gerne Bio-Gemüse natürlich in Biomärkten, Bio-Supermärkten. Wie steht dieser Bio-Landbau zu dem Nutzungskonzept, wie ihr das konzipiert? Gibt es da eine Verbindung oder Unterschiede? Wie würdest du das bewerten?
Der würde ganz gut reinpassen. Es ist eben diese standortspezifische Diversifizierung ist eigentlich von diesem Nutzungstypen konventioneller, ökologisch, biologisch eigentlich unabhängig. Mhm. Aber ein ökologischer Betrieb kann sein ökologisches Konzept noch verbessern, indem er auch andere Aspekte eben zu Biodiversität, Erhöhung und Kohlenstoffspeicherung und Verhinderung von Auswaschung auch mit integrieren kann. Das ist momentan nicht das Primäre. Zum Beispiel Biodiversität ist nicht in dem direkten Konzept von dem Ökolandbau. Man kann auch ökologische Landbau noch mehr besser verbessern, dass sie die Biodiversität erhöhen. Das heißt, man kann dazu noch andere Akzente setzen, die diese Betriebstypen noch mehr verbessern. Unser Konzept zielt eben nicht über konventionell oder biologisch, sondern es wäre für alle Betriebstypen, klein oder groß, auch von Nutzen. Ein kleiner Betrieb oder eine kleine Fläche kann immer auch noch verbessert werden, eine größere Fläche vielleicht auch noch mehr. Aber unabhängig von Betriebsgrößen sollte es ein Tool sein oder eine Methodik sein, die diese Konflikte klar darstellt und versucht zu lösen.
Super. Die Bodenoptimierer, sage ich nur hier, ja. Vom ZALF. Ja, herzlichen Dank, Sonogo, für das interessante Gespräch. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, denn wir gucken uns das vor Ort an, bei den Tempelberger Versuchsfeldern. Schauen wir mal, was ihr da schon alles erreicht habt. Und ihr, liebe Leute, könnt euch das natürlich dann im Film angucken, im Filmporträt über Sonogo. Sehen wir dann, was da genau geschieht. Vielen Dank für diesmal. Wir hören und sehen uns bei der nächsten Folge der Biopioniere.
Die Biopioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de.